ja, das ist gesetzmäßig. Je weiter ich im Projekt schon bin, je später es ist, umso weniger Handlungsmöglichkeiten habe ich. Deshalb ist es ja eben auch so wichtig, was wir immer wieder auch, ja, gibt es ein anderes Wort für predigen? Also, dass man dann eben am Anfang schaut, trägt das Fundament.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute nehmen wir ein aus unserer Sicht besonders wichtiges Thema ins Brennglas, und zwar das Thema Projekt Reset oder gleich den Anfang richtig machen. Und es ist so bei uns, dass wir häufig gerufen werden, wenn Projekte bereits aufgesetzt sind, und dann merkt der Kunde oder der Auftraggeber, dass viele Dinge nicht optimal laufen. Vielleicht ist zu wenig Zeit genommen worden am Anfang, um die Dinge richtig aufzusetzen. Vielleicht gibt es Kommunikationsgaps oder der Scope ist nicht allen klar. Deswegen wollen wir uns heute mal dem Thema widmen. Macht es Sinn, ein Projekt Reset durchzuführen? Gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es vielleicht auch Kriterien, um so ein Reset zu entscheiden? Und da bin ich ganz besonders froh, dass mein lieber Kollege, der Armin, heute dabei ist. Hi Armin, grüß dich.
Hallo Christian, grüß dich. Wir haben ja lang keinen Podcast mehr gemacht. Da freue ich mich, dass ich heute mal wieder die Gelegenheit habe.
Ja, tatsächlich. Ich habe nicht geguckt, wie lange es her ist, aber habe auch schon richtig Entzugserscheinungen.
Ja, ich habe auch nicht nachgeguckt, aber so gefühlt ist es schon eine ganze Zeit lang.
Genau. Für alle die Episode mit dir noch nicht gehört haben, sag doch 3-4 Sätze zu dir, bevor wir in die Episode einsteigen.
Ja, sehr gerne. Armin Süßer, mein Name. Ich bin seit fast 30 Jahren im IT-Projektmanagement unterwegs. Seit 20 Jahren mache ich das für Corivos. Vorher war ich in verschiedenen Anwenderunternehmen. Ja, habe schon doch so einiges gesehen, aber sehe doch auch fast täglich immer noch was Neues. Das ist das Spannende an unserem Beruf. Und ja, da freue ich mich, dass wir auch mal jenseits der operativen Projekte die Gelegenheit haben, so ein bisschen in der Community zu teilen und zu diskutieren.
Sehr schön. Schön, dass du da bist und wir das Thema Projekt Reset uns mal heute ein bisschen intensiver anschauen. Projekt Reset hört sich erstmal so ein bisschen negativ an. Und ist das was dir häufig begegnet ist bisher in deiner Erfahrung?
Ja, Reset müssen wir vielleicht definieren. Reset verstehe ich drunter, dass man wirklich praktisch ein Projekt abbricht und nochmal ziemlich weit von vorne anfängt. Vielleicht nicht ganz vorne, aber doch sehr, sehr weit. Typischerweise ist immer noch dann so eine Phase dazwischen, in der man wirklich nochmal sehr grundsätzlich überlegt. Also es ist schon eine sehr harte Maßnahme. In den meisten Fällen, die mir so begegnet sind, ist es doch so, dass man normalerweise mit Veränderungen, mit Maßnahmen, mit Korrekturen versucht, die Situation zu verbessern oder das Projekt zu retten. So ein ganz harter Reset ist natürlich schon sehr teuer, auch sehr zeitaufwendig. Und wenn man unterstellt, dass das Projekt jetzt nicht gerade so just for fun war, dann ist ja auch ein Projektabbruch an sich erstmal keine Lösung, ne? Sondern das ist ja erstmal ein Exit, um vielleicht Schlimmeres zu verhindern, und wenn es nur Geld ist, in Anführungszeichen. Aber es stellt sich ja sofort die Frage, was nun, ne? Weil typischerweise müssen ja die Ziele und Intentionen, die hinter dem Projekt lagen, trotzdem erreicht werden. Also Reset, das muss man schon sehr genau überlegen, und da spielt natürlich jetzt auch gleich die Frage hinein, wann im Projekt ist es denn überhaupt eine Option?
Da sind wir bei dem Thema Projekt Lifecycle eigentlich, ne? Also wann macht sowas überhaupt Sinn, wann macht es keinen Sinn mehr? Es gibt doch so ein Point of No Return.
Genau, ja, also ich könnte jetzt sagen, Sinn macht es eigentlich nie. Aber es ist natürlich in den verschiedenen Projektphasen unterschiedlich leicht zu verhindern, dass es zu so einem Reset kommt. Also wenn man ein Projekt mal ganz grob, ganz simpel in Phasen einteilt, hat man eben Anfang, Mitte, Schluss. Und ja, vielleicht noch so ein bisschen Hypercare, Post-Go-Live. Und in diesen einzelnen Phasen gelten halt unterschiedliche Regeln oder unterschiedliche Verhaltensweisen. Am Anfang eines Projekts ist, glaube ich, immer wichtig, dass man auf dem Teppich bleibt, dass man realistische Ziele sich setzt und nicht in der Anfangseuphorie allzu viel auf einmal erreichen will. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Voraussetzung, um dann so einen Reset zu vermeiden. Dann kommt irgendwann mal der Mittelteil. Ich nenne das immer die Mühen der Ebene. Dann ist eben wirklich Durchhaltevermögen gefragt. Und ja, das ist harte Arbeit. Und in dem Mittelteil stellt man auch typischerweise fest, ob bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, ob aber das Fundament, das man ganz am Anfang gelegt hat, ob das trägt. Und naja, dann kommt es zum Schluss, ne, wenn es näher an den Go-Live kommt. Da gilt dann Nerven behalten. Das gilt dann vor allen Dingen für die Stakeholder und für die Projektsponsoren, dass man da eben jetzt nicht kurz vorm Ziel noch das große Flattern bekommt und vielleicht das Projekt dann nochmal verschiebt, obwohl es eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Und da braucht am Ende eben auch viel Disziplin in den Testphasen, im Bug-Tracking, in der Durchführung von Trainings, im Change-Management, was auch immer. Und dann liegt es natürlich auch nahe, dass die Abbrüche, die Resets, wenn sie passieren, passieren sie natürlich immer erst ganz am Ende.
Ja, lass uns da vielleicht mal etwas tiefer einsteigen. Wir fangen jetzt mal mit dem Worst Case an. Es wird wirklich notwendig, ernsthaft über einen Projekt Reset, über einen Abbruch nachzudenken. Du hast jetzt eben gesagt, in dem Lebenszyklus von einem Projekt kommt es in der Regel erst später zum Vorschein, dass es soweit ist. Vielleicht hat man vorher schon mal ein, zwei Health-Checks gemacht, mal geguckt, ob man was retten kann, hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um es vielleicht nochmal zu retten, anders auszustatten. Aber jetzt merkt man, okay, es geht nicht. Was sind denn da typischerweise nochmal Indikatoren, Indizien, vielleicht auch Kriterien, wo man sagen kann, okay, nee, macht jetzt wirklich keinen Sinn. Gleichzeitig ist der Bedarf für das Projekt noch da und wir brauchen einen echten Neustart.
Ja, typischerweise, wenn man Health-Checks vielleicht zwischendrin mal gemacht hätte, hätte man die Eintrittswahrscheinlichkeit für so ein, wirklich eine abbruchreife Situation vielleicht vermieden. Woran kann man das erkennen? Also man kann es natürlich erkennen an wiederholten Terminverschiebungen. Man kann es erkennen, also ich habe ein ganz eindrückliches Beispiel mal erlebt, in dem ein Projekt nach mehreren Terminverschiebungen dann dem Problem begegnen wollte, indem es Chinesenprinzip angewendet hat. Also es kamen fast täglich neue Entwickler, neue Tester an Bord und das ist natürlich ganz offensichtlich, dass das nicht funktionieren kann. In einer sehr späten Projektphase sehr viel neue Leute anzuborden ist einfach, das geht auf die Performance der Leute, die schon da sind und die Leute, die neu sind, die wirken normalerweise nicht so schnell, sondern die haben ja auch einen Vorlauf. Also das ist immer schon ein sicheres Zeichen, dass das Kind eigentlich schon im Brunnen liegt. Und eben, wie gesagt, diese mehrfache Terminverschiebung, das verzweifelte Bemühen durch neue Leute, die Sache zu retten. Man kann ganz nüchtern auch rechnen. Ja, man kann sich einfach, wenn man davon ausgehen, klassischerweise, dass man in einer Testphase ist, dass man offene Defects hat, dass man die Defects irgendwie klassifiziert hat. Das kann man sich dann schon relativ gut ausrechnen, weil man weiß, man kennt ja ungefähr seine Kapazität, seine Velocity, würde man im agilen Umfeld sagen. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viele Release-Zyklen oder wie viele Build-Zyklen noch übrig sind. Und dann legt man das mal gegen die Anzahl Defects und dann weiß man eigentlich schon ganz gut, woran man ist. Und man kann natürlich auch an der Defekt-Klassifizierung ja typischerweise sehen, ob man auch noch Schwierigkeiten in den Features hat. Also ist man wirklich schon Feature-complete und testet man wirklich schon die Funktionalität, die man für den Go-Live braucht? Oder ist man sogar noch mit der Entwicklung hinten dran? Und das sind dann schon relativ präzise Indikatoren und sehr belastbare Indikatoren, um zu wissen, ob es noch hinhaut oder nicht. Und dann ist aber natürlich noch die zweite Frage, ist ja das eine ist, komme ich noch hin und rette ich es mit Zeit? Das ist die schwierigere Frage. Ich kann natürlich erstmal mehr Zeit reingeben bis zum Go-Live-Termin. Die Frage ist dann natürlich immer, hilft das? Oder sind die Probleme doch so gravierend und grundlegend, dass man eben nochmal sehr weiten Schritt zurück machen muss?
Und ich meine, das ist so ein Punkt, der extrem wichtig ist, gerade auch in Phasen von Zeitdruck, von Budgetdruck, von engen Ressourcen, dass man sich immer mal wieder die Zeit nimmt und auch reflektiert, bringt es überhaupt was, mehr Zeit, mehr Geld da reinzupacken oder haben wir so grundsätzliches Problem, wie du es jetzt eben gesagt hast, dass wir trotz der beiden erhöhten Themen dann überhaupt nicht mehr zum Ziel kommen können, ne?
Ja, absolut. Ja, das ist gesetzmäßig. Je weiter ich im Projekt schon bin, je später es ist, umso weniger Handlungsmöglichkeiten habe ich, ehrlich gesagt. Deshalb ist es ja eben auch so wichtig, was wir immer wieder auch, gibt es ein anderes Wort für predigen? Also wo wir sehr großen Wert immer wieder drauf legen, ist, dass wir eben am Anfang in den ersten Projektphasen, wenn man auch noch mehr Handlungsmöglichkeiten und wo der alternativen Raum eigentlich einfach größer ist, was man dann eben am Anfang schaut, trägt das Fundament. Also das heißt, im Wesentlichen sind die Ziele ja klar. Sind die Anforderungen wirklich zumindest so auf einer Ebene beschrieben, dass man sie mit den Stakeholdern abstimmen kann? Weil das ist natürlich der Klassiker sehr spät im Projekt, dass aus irgendeiner Ecke, weil man jemanden im Stakeholder-Management vergessen hat oder weil man einen ganzen Funktionsblock vielleicht gemeint hat, man bräuchte das nicht und sich dann eben in den Tests vielleicht sogar erst in den Acceptance-Tests oder in den End-to-End-Tests sich herausstellt, dass dann Integrationsschritt fehlt, all diese Dinge. Ich sag mal, 50 oder 100 Defects mehr oder weniger ist normalerweise nicht, das ist nicht der Showstopper, ne? Sondern der Showstopper ist häufig, wenn man sehr spät feststellt, dass man Scope vergessen hat.
Ja, oft sind ja auch Dienstleister oder Realisierungspartner mit an Bord, die vielleicht auch lange, lange Zeit irgendwie ungesteuert mitgearbeitet haben und nicht so richtig integriert waren. Und man dann merkt, okay, da gibt es eigentlich gar keinen Pfad, der jetzt in der sinnvollen Zeit nochmal zusammenführt.
Ja, sowas kann sich aufschaukeln, natürlich, wenn man sich da vielleicht auch zu sehr auf seinen Werkvertrag verlässt oder den Dienstleister eben ungenügend monitort und steuert, dann können sich da natürlich solche Verzüge auch aufbauen über die Zeit, ohne dass man das zunächst mal mitbekommt.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit bewusst über diesen Fall gesprochen. Wir haben ein Projekt, der Bedarf ist noch da und ich habe eben im Projekt die Notwendigkeit, vielleicht wirklich ernsthaft über den Projektabbruch oder über den Reset nachzudenken. Jetzt gibt es natürlich auch Projekte, die laufen und sich zwischendurch nochmal der Scope und die Anforderungen so geändert haben, dass der Bedarf für das Projekt gar nicht mehr da ist und das Projekt ja trotzdem noch fertig gemacht wird und keiner merkt, dass der Bedarf sich geändert hat. Wie geht man mit solchen Situationen um?
Ja, das ist ja ehrlicherweise wahrscheinlich der einfachere Fall, ne? Wenn es dann objektiv so ist. Ich meine, da kann man natürlich dann hinterher fragen. Wieso habt ihr das überhaupt angefangen?
Oder warum habt ihr nicht gemerkt, dass euch die Welt gedreht hat außenrum?
Ja, aber ich meine, das liegt in der Natur der Sache, dass die Welt sich weiter dreht und sie tut das ja, zumindest kommt es uns so vor, sie tut das ja immer schneller auch und die äußeren Rahmenbedingungen ändern sich ja mitunter auch disruptiv, wie man so schön sagt, oder auch eben häufiger mit einer höheren Frequenz. Und ja, da kann das schon mal sein, dass die Geschäftsgrundlage oder das Ziel eines Projekts einfach entfällt. Das kann ein Merger sein oder ein Verkauf. Das kann schon schnell gehen und das kommt dann meistens auch überraschend. Ja, dann muss man es halt eintüten und zu schauen, ob Assets da sind, die man konservieren kann, die man mitnehmen kann und verwenden kann für andere Projekte. Aber ja, das kommt vielleicht nicht so häufig vor, aber diesen Effekt, das habe ich auch schon mal gesehen, dass dann ein Projekt, das vielleicht lange Zeit vor sich hin gearbeitet hat und dann irgendwann auch tatsächlich mal fertig war und stolz Vollzug gemeldet hat, nur hat es leider dann wäre vielleicht zu hart gesagt, aber zumindest hielt sich die Euphorie in Grenzen, ja.
Aber auch da ist es so, man braucht natürlich dann wiederum die Fähigkeit zu sagen, okay, nein, es ist so, wie es ist, es hat sich, die Grundlage ist nicht mehr vorhanden und wir konservieren es jetzt, wir nutzen, was wir nutzen können und den Rest beenden wir tatsächlich, um dann auch wieder Kapazitäten frei zu haben für neue, sinnvoll gescopte Vorhaben. Vielleicht mal an der Stelle ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ähnliche Situationen schon mal hatten, die gerne mal teilen wollen würden, sagen Sie kurz Bescheid, schicken Sie uns eine WhatsApp oder auch gerne eine E-Mail an podcast@corivus.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, gerne auch ein kleines Like auf Apple Podcast da lassen. Da freuen wir uns drauf. Armin, wir haben jetzt das Thema Projekt Reset andiskutiert in den beiden Varianten. Wir kommen leider immer in die Projekte rein, wenn es häufig schon etwas anfängt zu kokeln. Was gibt's denn für Möglichkeiten, oder wir hatten vorhin gesagt, auch von Anfang an richtig machen? Welche Erfahrungen gibt's denn aus diesen vielen nicht gut gelaufenen Projekten, die wir weitergeben können, auch als vielleicht so Checkliste, um gar nicht erst in die Situation zu kommen? Jetzt mal vor, auch während und auch zum Ende des Projektes, so in dem Lebenszyklus.
Ja, einige Aspekte haben wir ja schon gestreift. Über allem den natürlich die Klarheit der Ziele, was wirklich erreicht werden soll. Und das Ziel ist eben nicht, ein System XY einzuführen, sondern das Ziel ist normalerweise irgendeine Geschäftsfertigkeit, wie es so schön heißt, zu verbessern, zu erlangen. Gibt natürlich auch so Lifecycle-Projekte, wenn es einfach um Ablösungen geht. Systemablösungen, da muss man aber auch eben ganz klar haben, ist es funktional eine 1:1-Ablösung oder ist es funktional im selben Schritt eine Harmonisierung oder eine Verbesserung. Also das muss man wirklich klar haben und es muss klar sein, was die Stakeholder von dem Projekt erwarten. Also das ist nach wie vor wirklich der Schlüssel dazu, dass die Projekte hinterher Erfolg haben. Und ja, das dann im Sinne von Anforderungen oder von Epics, von Stories, wie auch immer, so herunterzubrechen, dass es erstmal operational ist. Das ist ganz wesentlich ein tragfähiger Architekturansatz. Also auch auf die nicht funktionalen Anforderungen, auf den späteren Betrieb kann man ganz am Anfang mal ein Auge werfen. Das muss man sicher nicht da in die Details auskleiden. Aber
das ist ein wichtiger Punkt, ne? Da wird auch ganz gerne mal etwas geschoben.
Ja, natürlich, weil es erstmal weit weg ist und das ist ja auch okay, ne? Aber das ist zum Beispiel, man kann aber ganz einfach checken, ist man mit einer Architektur, mit seiner Ziellandschaft, ist man bei dem oder in der Nähe von dem, was die Organisation, das Unternehmen sowieso macht und sowieso hat, dann kann man da wahrscheinlich erstmal einfach mal einen Haken dran machen. Für den Anfang hat man da einen hohen Innovationsgrad. Betritt man da Neuland, dann ist es schon wert, auch ganz am Anfang des Projektes da ein paar mehr Gedanken drauf zu verwenden, ja.
Ja, aber ich meine, das ist ja alles im Prinzip ein Stück Struktur, was man zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Projekt, idealerweise sogar vor dem Start und des Projektes, macht. Und wenn du dich erinnerst, wir haben das mal bei einem unserer Kunden gemacht im Rahmen von so einem Start-up-Workshop, wo auch dann wirklich alle Beteiligten, ne, über die verschiedenen Gewerke oder Ebenen noch dabei sind, alle Beteiligten mit am Tisch sitzen und ganz bewusst mal eben die genannten Aspekte sich anschauen. Ne? Ist der Scope klar? Habe ich die personellen Voraussetzungen? Sind alle auch auf dem gleichen Wissensstand? Sind die Rahmenbedingungen klar? Und so weiter und so weiter, um dann auch zu sagen, jawohl, wir sind soweit, wir können das Projekt starten. Damit ist es natürlich nicht getan, ne? Sondern idealerweise wiederhole ich diese Übung dann auch im Rahmen des vorhin genannten Projektlebenszyklus, je nach Projekt, 1, 2, x Mal.
Ja, also ein Check unterwegs, was man ja normalerweise über den Status dann macht. Aber am Ende Projektmanagement ist Handwerk, ja. Und der Punkt ist halt wirklich, dass man am Anfang die Freiheitsgrade noch hat. Und ja, man muss am Anfang ehrlich sein, ne? Und sich gut überlegen, was man der Organisation in dem Projekt zutrauen kann, mit welchen Mitteln. Und ja, am Anfang darf man auch noch verändern, Entscheidungen treffen. Wenn der Zug dann mal fährt, dann ist es natürlich, zumindest in den klassischen Projekten, wird es dann halt immer schwieriger, ne? Die agilen Vorgehensweisen versuchen das natürlich zu lösen, indem sie einfach kurzzyklischer arbeiten, was natürlich auch mal die Wahrscheinlichkeit dieser exogenen Faktoren ein bisschen reduziert, ne? Weil wenn mein Betrachtungshorizont eben nur ein Inkrement geht, 3 Monate von mir aus, ja, jetzt in 3 Monaten drumherum irgendwelche Seuchen ausbrechen oder Unternehmensteile verkauft werden, ist dann vielleicht unwahrscheinlicher, als wenn ich über eine 3-Jahres-Roadmap nachdenke. Auf der anderen Seite gibt es halt diese Projekte eben auch, ne, in denen ich von vornherein einen festgelegten Scope unter die Räder nehmen muss. Und dann muss man sich diese Gedanken tatsächlich machen, weil dann, ja, je später man ist, umso schwieriger wird es mit der Korrektur.
Ja, lass uns das vielleicht nochmal zusammenfassend einfach nochmal anschauen. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt über das Thema Projekt Reset gesprochen und den bewussten Anfang, ja, zusammenfassend, wenn es wirklich so weit ist, dass ich über ein Reset nachdenken muss, habe ich mir jetzt quasi gemerkt, wirklich schauen, ob es bestimmte Indikatoren, Kriterien gibt, die es auch gar nicht mehr, ja, mit denen ich es gar nicht mehr verhindern kann, dass es nicht mehr möglich ist. Ansonsten ist einfach die Variante deutlich besser, regelmäßig ehrlich zu sich selbst zu sein, um gar nicht so weit zu kommen. Ne? Das ist vielleicht die Kurzversion.
Ja, genau. Und eben möglichst früh auch seine Hypothesen, immer wieder die Arbeitshypothesen, mit denen man ja normalerweise startet, die auch immer mal wieder abklopfen, ob sie noch tragen und ob sie sich bestätigen. Ist natürlich auch gerade am Anfang, man läuft natürlich das Risiko, dass man dann vielleicht zu viel Sicherheit erreichen will. Das ist natürlich dann auch irgendwann kontraproduktiv, weil irgendwann muss man ja auch mal starten und vollständige Informationen und vollständige Sicherheit wird man nicht erreichen. Und dann, das ist eben eine sehr erfahrungsbasierte Entscheidung, die man da treffen muss. Ja, wann weiß man genug und wann hält man seine Arbeitshypothesen für stabil genug, dass man sagt, jetzt kann man starten. Und auch einen abnehmenden Grenznutzen zusätzlicher Informationen am Anfang. Und da muss man eben wissen, wann man loslegen kann und wann das Fundament stabil ist. Das war sehr Qualitatives, was sehr Erfahrungsgetriebenes. Da hätte ich jetzt auch kein Rezept im Angebot, wie man das irgendwie ausrechnen kann.
Ja, das kommt eben auf die Situation, ne? Auf die Situation, den Kontext an. Ne?
Am Ende schon eher, ja, bin ich ein großer Freund vom Rechnen. Am Anfang ist es halt schon viel Erfahrung und Wissen, um das einschätzen zu können.
Oder zusammenfassend gesagt, das Thema Projekt Reset oder Abbruch ist tatsächlich das allerletzte, was man tun sollte. Wenn es notwendig ist, dann muss man es tun, gesteuert und gewählt. Ansonsten lieber regelmäßig die Dinge hinterfragen, die richtigen Dinge machen und dann erst gar nicht so weit zu kommen. Ich würde vorschlagen, Armin, wir packen mal so ein paar Punkte aus unserem Gespräch mit in die Shownotes rein, dass die Hörerinnen und Hörer da ein bisschen nachlesen können. Und auch da gilt natürlich, wer Fragen dazu hat, ne? Wer vielleicht mal sich so einen Workshop angucken möchte, wie man Projekte bewusst startet, einfach eine kurze Info an podcast@corivus.de. Dann können wir das gerne zur Verfügung stellen und darüber sprechen. Armin, vielen Dank, ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir, Christian. Hat Spaß gemacht.
Und unsere Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast Projektmanagement im Glas. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.